Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Künstlerinnen und Künstler verstehen sich häufig als eher links. Der Maler Neo Rauch will ein konservativer Künstler sein und damit spricht er offenbar manchen aus der Seele, denen Aktivismus und Gendern Gräuel sind. Vor allem im Osten Deutschlands, aus dem er selbst kommt und in dem er lebt und arbeitet. Gestern war er zu hören bei den Ettersburger Gesprächen. Wir berichten gleich. Und auch über die Frauenbewegung in der DDR. Eine Wanderausstellung untersucht das gängige Bild von der emanzipierten Frau im Sozialismus. Außerdem ein neues Stück von Ame Gudarsi am Theater Aachen und die Ausstellung Kafka in der Kunst in der Münchner Villa Stuck. Wiederverzauberung über die romantischen Tendenzen des Zeitalters. So war gestern Abend auf Schloss Ettersburg nördlich von Weimar das Gespräch benannt. Das Gespräch zwischen dem prominenten Leipziger Maler Neo Rauch und dem FAZ-Redakteur und Schriftsteller Simon Strauß. Wiederverzauberung. Das ist eine Idee Neo Rauchs, der ein sehr pathetisches, romantisches Künstlerbild vertritt und damit eben die Verzauberung in der Kunst gegen Aktionismus und Aufklärung, gegen das Politische setzen will. Politisch ist das natürlich auch. Und es kombiniert sich bei Rauch mit einer Protesthaltung gegen die, wie er meint, westliche Übernahme der DDR nach der Wende. Unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhard war auf Schloss Ettersburg und ich habe ihn gefragt, ob denn gestern Abend etwas klarer wurde, welche Art von Wiederverzauberung da gemeint ist.
Etwas schon, ja. Und es war auch kein generelles Plädoyer für das Ende der Aufklärung. Also es ging eher um die Frage, wo die Aufklärung ihre Grenzen findet. Und da waren die beiden eigentlich wirklich einig, Simon Strauß und Neo Rauch, dass das in der Kunst ist. Also Gefühle wie Angst und Zorn, die könnten sehr nützlich sein, gerade in der Kunst. Und Simon Strauß sagte dann, die letzten Jahrzehnte Frieden und Wohlstand seien ja wohl die Ausnahme. Und die Deutschen seien jetzt nur so naiv und ängstlich, weil sie eben merken, dass es so nicht weiterginge. Ohne Leiden gäbe es keine Erfahrung und die Menschen oder auch Gemeinschaften würden gar nicht charakterstark werden können ohne dieses Leiden. Also Ernst Jünger schwebte eigentlich die ganze Zeit mit im Raum, muss man sagen. Neo Rauch sagte dann, er sei Apokalyptiker und seine Träume wünsche er niemanden, nicht mal seine Wachträume, die seien ja noch schlimmer. Das sprenge sogar sein eigenes Vorstellungsvermögen. Aber er sagte, die Bilder wiederum versuche er davon freizuhalten. Ich hätte das sehr gerne als Ton auch eingespielt, aber Neo Rauch war sehr streng gegen eine Aufzeichnung von der Veranstaltung gestern Abend. Er tritt ja ohnehin nur sehr selten persönlich öffentlich auf. Und er sagte dann noch, Kunst könne im besten Fall prophetisch sein, machte dann auch das Beispiel, dass er mal brennende Türme gemalt habe, bevor 9/11 in New York eben passiert sei. Simon Strauß sagte dann, Kulturpessimismus sei eine Schublade, genauso wie der alte weiße Mann. Pessimismus sei für ihn die beste Form, der Gegenwart zu begegnen, staunend, wissend, dass es mal anders war. Und dann wieder Ernst Jünger tauchte, wie schon gesagt, immer wieder auf. Neo Rauch zitierte ihn dann auch noch und sagte, Romantik, und darum ging es ja an diesem Abend, Romantik sei die Verteidigungsstellung der bürgerlichen Welt gegen die Zudringlichkeiten der Moderne und das Wunderbare müsse dann weiter möglich sein. Und in diesem Sinne verlief eigentlich dieser Abend gestern.
Ja, der Künstler als so eine Art Seher, der unbewusst vorhersieht, was möglicherweise passiert und in dieser Zeit der Nachmoderne eine Orientierung bietet, die quasi überzeitlich ist. Das ist ja schon ziemlich starker Tobak. Wie ist denn darauf reagiert worden?
Naja, die beiden haben eigentlich sich nicht wirklich gestritten, kann man sagen. Sie sind eher geistesverwandt. Der eine Simon Strauß, 35, Neo Rauch, 63. Der Moderator Peter Krause passt ja dann auch noch dazu. Er kuratiert dort seit Jahren im Schloss Ettersburg, in diesem zauberhaften Schloss Ettersburg, ein Programm mit Lesungen, Diskussionen, Konzerten. Lässt, wenn man das kurz sagen kann, junge Frauen singen und alte Männer reden. Hat ein sehr treues Publikum, bedient ein sehr konservatives Milieu, das sich sonst im öffentlichen Raum wenig repräsentiert sieht, ist immer sehr gut besucht. Und gerade dieses Programm, sagt er nochmal, Neo Rauch und Simon Strauß, war quasi nach Stunden ausverkauft, schon seit Monaten. Und Neo Rauch ist sich natürlich seiner Weltgeltung auch bewusst, repräsentiert auch Ostkultur. Das merkt man auch so an dem Beifall, manchmal an welchen Stellen er dann kommt. Er ist ja der Figürlichmalerei trotz aller Untergangsszenarien gerade in den 90ern immer treu geblieben. Und steht auch für so eine östliche Selbstbehauptung, für eine Eigenart im gemachten westlichen Diskursflussbetten nicht einfach mitschwimmen zu wollen. Und Simon Strauß stand eben für die Literatur, das Wort, das Konkrete. Also war nicht wirklich ein Streitgespräch, aber das erleben wir ja sozusagen bei linken Diskursen auch oft ähnlich, dass es nicht wirklich zu einem Streit kommt, sondern zu einem Austausch unter Gleichgesinnten.
Also das Ganze ist auch ein West-Ost-Thema. Viele Menschen sind dahin gekommen, um einen anderen Diskurs zu finden. Welcher Ost-West-Diskurs ist denn da gestern Abend geführt worden?
Ja, es war wirklich interessant. Also einer der wichtigsten Stichwortgeber in diesem Diskurs, der am Ende dann noch angeschnitten wurde, der Ostdiskurs, Dirk Oschmann, saß in der ersten Reihe. Er hat ja das Buch Der Osten, eine westdeutsche Erfindung geschrieben, bekam auch nochmal spontanen Beifall dafür. Und das Podium tat dann erstmal so, als hätte Oschmann die Debatte erst erfunden. Dabei muss man ja sagen, er hat die bisherige Debatte eher ignoriert und dennoch aber nochmal beschleunigt jetzt mit seinem Buch. Simon Strauß sagte, die Akten seien eigentlich vorschnell geschlossen worden. Politisch habe man alles im Griff, was man natürlich auch bezweifeln kann. Aber die kulturelle Dimension der Wiedervereinigung sei außen vor gelassen worden. Und da hätte seine Generation durchaus ein Interesse daran. Daher sei ihm auch der Kanon der DDR-Kunst sehr wichtig, um das Ganze zu verstehen. Interessanter Zugang. Mal schauen, was da noch kommt, muss man sagen. Neo Rauch bekannte sich sehr zu seiner Verwurzelung im Osten in Leipzig. Da sagte nur, da habe er das Licht, die Physiognomien, die Geistesgeschichte jetzt von Bach, Mendelssohn, Max Beckmann. Und dann funktionierten seine Bilder dann auch in der ganzen Welt. Also, wie gesagt, ein interessanter Abend ohne wirklichen Widerspruch. Aber für das Publikum sehr, sehr interessant, weil es das bekommen hat, was es erwartet hat.
Ja, das klingt nach einer Veranstaltung, wo man sich dann weitestgehend einig war, vielleicht sogar ein bisschen nach einem Herrenabend. Trotzdem war das eine wichtige Veranstaltung auf Schloss Ettersburg?
Ja, das ist eine gute Frage. War es eine wichtige Veranstaltung? Für das Publikum auf jeden Fall. Also die Begeisterung war sehr groß. Die beiden da zu hören, natürlich vor allem auch Neo Rauch zu erleben, der extrem selten öffentlich auftaucht und sich auch nur in Interviews sehr selten äußert. Und sag mal, dieses konservative Raunen, dieses Beharren auf Positionen, die nicht den Diskursen in Frankfurt am Main, Hamburg und Berlin entspringen, das war schon sehr interessant, dass die Leute das brauchen, dass sie es wollen und dass dieser Diskurs auch wirklich geführt werden muss. Von daher war es kein unwichtiger Abend, würde ich sagen.
Neo Rauch bei den Ettersberger Gesprächen. Henry Bernhard war dabei, ein Abend über Konservativismus und Frustration im Osten. In der DDR, da hat die Gleichstellung von Mann und Frau funktioniert. Schon allein, weil es Kita-Plätze gab für alle und Job und Familie waren vereinbar und Abtreibung legal. So ungefähr ist das Bild, das wir von Emanzipation im Osten haben, und da ist sicherlich auch viel Richtiges dabei. Eine Wanderausstellung der Agentur für Bildung, Geschichte, Politik kratzt jetzt trotzdem an diesem Bild. Gemeinsam sind wir unerträglich, die unabhängige Frauenbewegung in der DDR heißt sie. Ihre erste Station hat sie an einem historisch wichtigen Ort der Frauenbewegung, der Gethsemane-Kirche in Berlin am Prenzlauer Berg. Dort traf sich neben anderen Bürgerrechtsgruppen auch eine der wenigen lesbischen Gruppierungen in der DDR. Ottrun Schütz hat die Ausstellung gesehen.
Wie wurden in der DDR Mann und Frau in den Schulbüchern der Klassen 1 bis 8 dargestellt? Die Analyse der Frauen für den Frieden in Dresden findet in der DDR-Zeit heraus, 333 Hauptpersonen in den Geschichten sind männlich, nur 87 weiblich. Das Fazit der Gruppe? Männer werden viel differenzierter und damit interessanter dargestellt als Frauen. Die Ausstellung zeigt, die Probleme, gegen die sich Feministinnen in der DDR engagiert haben, sind erstaunlich aktuell. Auch dass Frauen im sozialistischen Sprachgebrauch nur mitgemeint sind, war damals Thema. Ein interessanter Fakt findet Judith Geffert, die jüngste Kuratorin im Team, die im Wendejahr 89 in Magdeburg zur Welt gekommen ist.
Ich selber habe erst mit 28 verstanden, dass es einen DDR-Feminismus gab und dass es lesbische Gruppen in der DDR gab. Und davor dachte ich irgendwie immer, das kam alles aus dem Westen. Ich glaube, wir wissen oft gar nicht, dass es schon eine feministische Tradition gibt, auf der wir aufbauen können, die vielleicht auch genau in dem Ort, aus dem wir kommen, stattgefunden hat. Und ich glaube, wenn wir heute auch auf die Situation schauen in allen Bundesländern in Deutschland, dann sehen wir, dass rechtsextreme Kräfte wieder gesellschaftsfähig sind und dass wir heute mehr denn je diese Allianzen brauchen mit den alten Akteurinnen aus der Bürgerbewegung, die sich eben ganz aktiv eingesetzt haben für Demokratie.
Die Ausstellung zeigt nicht nur einzelne Frauengruppen, sie stellt die unabhängige Frauenbewegung erstmals DDR-weit dar. Durch Dokumente und Fotos auf Schautafeln und durch Videointerviews von ZeitzeugInnen, die sich zum Teil für die Ausstellung das erste Mal äußern. Man erfährt, offiziell waren die Geschlechter in der DDR zwar gleichgestellt, die sogenannten Frauenberufe wurden trotzdem deutlich schlechter bezahlt. Jeder Frau stand ab 1952 ein bezahlter Haushaltstag in der Woche zu, für Männer galt das nicht. Außerdem, sexualisierte Gewalt war in der DDR ein Tabuthema. Vergewaltigungen wurden selten angezeigt. Es fehlten Statistiken. Deswegen hat die Frauenteestube Weimar 1986 eigene Fragebögen dazu entwickelt. So ein Engagement war in der DDR mit hohen Risiken verbunden. Das sagt die leitende Kuratorin der Ausstellung, Ulrike Rothe.
Die Gruppen sind unterwandert worden von Stasi-Spitzeln und die sollten nicht nur die internen Informationen weitergeben an die Stasi, sondern diese Gruppen sollten zerstört werden. Also das muss man einfach auch mal so deutlich sehen, dass diese Gruppen nicht existieren sollten von Staats wegen. Also das ist schon sehr stark und sehr widerständig zu bewerten, dass es diese Gruppen trotzdem gab.
Die DDR-Frauenbewegung war zwar viel kleiner als ihre westdeutsche Schwester, sie hatte allerdings auch mit den Bedingungen einer Diktatur zu kämpfen. Eigene Zeitungen konnte sie zum Beispiel nur in kleiner Auflage in kirchlichen Strukturen herausgeben. Private Versammlungen von mehr als 3 Personen galten schnell als staatsfeindlich. Vorsorglich haben sich Frauen gegenseitig Vollmachten ausgestellt, damit sie bei längeren Haftstrafen nicht das Sorgerecht ihrer Kinder verlieren. Trotz aller Repressalien, Ende der 80er entstanden immer mehr feministische Gruppen, die sich DDR-weit vernetzt haben. Dann kam die Wende. Und noch gab es Hoffnung, wie man in der Ausstellung in der Originalaufnahme der Rede von der Bürgerrechtlerin Petra Lux am 18. November 89 bei der ersten Kundgebung des neuen Forums hört, der wohl bekanntesten Oppositionsbewegung der DDR. Petra Lux bemängelt da, dass auch das neue Forum vor allem von männlichen Akteuren geprägt wird und fordert mehr politische Beteiligung der Frauen.
Frauen raus aus Küchen, aus Betten, aus Einkaufsschlangen. Frauen, duldet nicht, dass eure Männer politisch aktiv sind auf eure Kosten. Verweigert die Rolle der Krankenschwester, wenn eure Männer erschöpft von den Kämpfen in der politischen Arena sich bei euch auftanken wollen.
In den 90ern kommt die ostdeutsche Frauenbewegung nach und nach zum Erliegen. Frauen und queere Menschen verlieren mit der Wiedervereinigung viele Rechte, die sie bereits erwirkt hatten. Die Enttäuschung der AkteurInnen ist groß. Aufmerksamkeit bekommen sie keine. Erst in den letzten 10 Jahren ist das Thema etwas mehr im Fokus, sagt Kuratorin Ulrike Rothe. Doch es gäbe viele Lücken in der Forschung.
Die Quellen sind nicht vorhanden in den Archiven. Es gibt keine Interviews oder nur sehr wenige. Ich hoffe, dass es Akteurinnen gibt, auch Jüngere, die sozusagen diese Initiative jetzt aufgreifen und sagen, ja, wir machen auch was dazu. Ja, und sich auch an die Zeitzeuginnen wenden und sagen, ja, erzählt doch mal. Aber dafür muss es wirklich Ressourcen geben. Es braucht Institutionen, die das fördern und Allianzen. Und das ist auch nicht selbstverständlich.
Gemeinsam sind wir unerträglich, die unabhängige Frauenbewegung in der DDR, eine Wanderausstellung. Die Villa Stuck in München eröffnet schon jetzt das Kafka-Jubiläumsjahr. 1924 ist das Todesjahr Kafkas und deshalb wird es im nächsten Jahr eine ganze Reihe von Ausstellungen, Veranstaltungen und auch neuer Bücher zum Thema geben. Kafka 1924 in der Villa Stuck sucht schon jetzt nach Spuren Kafkas in der bildenden Kunst. Julian Ignatowitsch über kafkaeske Kunst.
Das ein oder andere Objekt aus der Welt Franz Kafkas haben Künstler fast 1:1 nachgebildet. So etwa der grausame Folterapparat aus der Erzählung In der Strafkolonie. Meterhoch steht er gleich in der Nähe des Ausstellungseingangs, mit dem Bett, auf dem der Verurteilte angekettet wird, und den Nadeln auf einer Metallplatte darüber, die sich dann in den Körper bohren. Der Schweizer Künstler Harald Seemann hat den Horror zum Leben erweckt. Ein Horror, der auch bei Kafkas erster Lesung in München das Publikum entsetzte, erklärt Kuratorin Elena Pereña.
Mitten im Ersten Weltkrieg 1916 in der Briener Straße. Und da hat er aus der Strafkolonie gelesen. Man muss sich vorstellen, mitten im Ersten Weltkrieg, diese sehr drastische auch Beschreibung eines grausamen Apparats. Und es ist überliefert, man weiß nicht, ob es stimmt, dass manche in Ohnmacht gefallen seien während der Lesung. Es gibt einige Zeitungskritiken, wir zeigen in der Ausstellung eine davon, wo es heißt, wie geschmacklos oder Schlüsseln des Entsetzens hat man ihm auch genannt.
Das Entsetzen ist auch vorrangig das, was Künstler an Kafka interessiert. Via Lewandowski baut Suizidmaschinen, mit denen man sich theoretisch tatsächlich ertränken oder erhängen könnte. Ihre Konstruktionen sind das drastischste Beispiel und nehmen ebenfalls Bezug auf die Strafkolonie. Es geht aber auch subtiler, etwa in den kaum sichtbaren Nadeln der österreichischen Künstlerin Heidrun Sandbichler, die wir im Glaskasten erst einmal suchen müssen. Scham, Einsamkeit, ausgeliefert sein, das sind die Gefühle, mit denen Kafkas Werke größtenteils in Verbindung gebracht werden und zu denen der Jazz-Saxophonist aus Henri Salas Videoarbeit den Soundtrack liefert.
Die Ausstellung vermittelt einen Überblick durch Kafkas Welten, die Themen, die ihn beschäftigen, die Erzählungen. Aber sie will keine enzyklopädische Erzählung sein von allen KünstlerInnen, die sich je mit Kafka beschäftigt haben. Es soll auch nicht biografisch sein. Und somit entsteht ein Parcours, wirklich ein Rundgang, wo das Universum Kafka erlebbar wird.
Besonders gut funktioniert das natürlich in den immersiven Arbeiten, in denen man in Kafkas Welt eintaucht und das Gefühl bekommt, selber der Protagonist aus einem seiner Romane zu sein. Etwa in der Rauminstallation von Chiharu Shihota, die von lauter schwarzen Fäden durchkreuzt wird und in deren Mitte ein Bett steht, in dem man sich gut vorstellen kann, selbst als Gregor Samsa zum Käfer verwandelt zu erwachen. Oder die Virtual Reality Arbeit von David Rich, in der man eine VR-Brille aufsetzt und mittendrin ist bei einer Befragung Asylsuchender, angelehnt an die Verhörszene in Kafkas Prozess. Dann wird auch der Bezug zum Hier und Jetzt ganz deutlich und umgekehrt merken wir, Kafkas Erzählungen sind universelle Parabeln.
Und ja, also ich glaube schon, dass der Effekt kommt, dass man Lust hat, Kafka zu lesen und dabei diese Werke aus der Ausstellung vielleicht so im Hinterkopf noch hat.
Sagt Museumsdirektor Michael Burs. Die Ausstellung ist ein buntes Assoziationsfeuerwerk durch sämtliche Erzählungen Kafkas, bekannte wie unbekanntere und mehr als 100 Jahre moderner Kunstgeschichte. Angefangen bei Alfred Kubin, Kafkas Geistesverwandtem, über Kunststars wie Louise Bourgeois, Maria Lasnik, Andreas Gursky oder Jeff Wall, die zuletzt groß gefeierte unheimliche Paula Rego, bis hin zu Sebastian Jung, dem künstlerischen Nachwuchs, der ein Jugendzimmer, poppig, trashig, mit Postern und allerlei Krimskrams ausstattet. Alles in allem ein kafkaeskes Erlebnis und eine Hommage an einen der größten Literaten des letzten Jahrhunderts.
Kafka 1924, eine Ausstellung über Kafka in der Kunst in der Münchner Villa Stuck. Der Schriftsteller und Dramatiker Amir Gudarzi ist in Teheran geboren und aufgewachsen. Seit 2009 lebt er in Wien. Sein Theaterstück Die Burg der Assassinen hat er beim Stückemarkt des Berliner Theatertreffens 2019 vorgestellt. Gestern wurde es am Theater Aachen-Ur aufgeführt. Isabel Stier über ein Stück mit vielen Themen und Handlungssträngen.
Voller Träume und Hoffnungen kam er nach Europa. Dort folgt die Ernüchterung. Niemand versteht ihn, niemand sieht ihn. Stattdessen scheuchen ihn alte Menschen in einem Pflegeheim herum. Die Geschichte eines Flüchtlings, der in Europa sein Glück sucht, ist einer von zahlreichen Handlungssträngen in Amir Gudarzis neuem Stück. Der Autor mischt Geschichte und Gegenwart, Mythos und Realität. Marco Polo, verwöhnte Skitouristen und rebellierende Sphinxe kommen zu Wort.
Warum sollten wir Flügel haben und nicht fliegen können? Ich will fliegen, du nicht?
Ich bin zufrieden hier. Ich will weder fliegen, noch will ich weg.
Aber wenn du nicht mitmachst, kann ich nicht rebellieren.
Rebellieren? Wie?
Ich werde alle hindurchlassen, ohne die Frage zu stellen.
Amir Gudarzi testet die Möglichkeiten der deutschen Sprache. Er lässt das Ensemble Sätze wiederholen, in denen je ein Wort variiert. Er schreibt in doppelten Verneinungen. So stellt er die Brutalität und Unmenschlichkeit des Gesagten heraus. Der titelgebende Islamische Geheimbund der Assassinen hat Mitte des 12. Jahrhunderts am Kaspischen Meer und in Syrien im großen Stil Menschen ermordet. In seinem Stück kommt Amir Gudarzi immer wieder auf die historische Gruppe zu sprechen. Die Zusammenhänge zu den anderen Szenen erschließen sich nicht alle. An einigen Stellen ist der Text so verschachtelt und abstrakt, dass man den Überblick verliert und sich lieber dem amüsanten Spiel des Ensembles widmet. Regisseur Florian Fischer lässt die SchauspielerInnen immer wieder in andere Rollen schlüpfen. Als Marco Polo zieht sich Thorsten Borm einen roten Hut und Umhang an. Als Assassinenführer präsentiert er die Vorzüge des Paradieses. Dann ist er doch wieder ein Greis im Seniorenheim. So wird klar, Es ist Zufall, dass wir sind, wer wir sind. Trotz des ernsten Themas bietet die Inszenierung auch heitere Momente. Zum Beispiel, wenn Elke Borkenstein versucht, mit Skischuhen aufzustehen und immer wieder daran scheitert. Im nächsten Moment ist die Leichtigkeit aber schon verflogen. Spätestens dann, wenn Nola Friedrich in die Rolle eines Berges schlüpft. Die Natur möchte sich nicht länger von den Menschen benutzen lassen. Der Berg schmiedet Rachepläne.
Schluss muss es geben. Jetzt lasse ich meine Kinder herunterrollen. Die kleinen Kinder, die kleinen Steine, meine Assassinen, die Autobahn sperren sollen. Opfer werden sie fordern. Sie werden sich selbst für das Ziel opfern.
Der große Knall bleibt aus. Die Menschen auf der Autobahn kriegen von der Wut des Berges gar nichts mit. Stattdessen filmen sie das Naturspektakel für Social Media. Das Bühnenbild bleibt während des Stücks unverändert. Ein neon-oranger Rahmen mit weißem Vorhang ist prominent in der Mitte platziert. Auf der linken Seite steht eine Telefonzelle, in der Shehab Fatoum, der den Flüchtling spielt, viel Zeit verbringt. Öffnet sich die Tür, fällt der Blick auf ein SOS-Zeichen auf dem Telefon darin. Schließt sich die Tür, erinnert der kleine Raum an eine Gefängniszelle. Die Beständigkeit des Bühnenbilds tut gut, denn insgesamt will der Abend zu viel. Der Text ist äußerst dicht und setzt viel historisches Wissen voraus. Im Programmheft stehen kurze Erklärungen zu den Schlagworten Assassinen, Sphinx und Gilgamesch, einem sumerischen König. Doch auch mit diesen Informationen ist es eine ganz schöne Herausforderung, den Überblick zu behalten. Zum Glück findet das Ensemble immer wieder Wege, das Publikum abzuholen. Gerade die BewohnerInnen des Pflegeheims imitieren sie so authentisch, dass das Zuschauen großen Spaß macht. Wer an einem Theaterabend immer den Durchblick behalten will, wird hier enttäuscht. Für alle, die sich auf das experimentelle Stück einlassen, eröffnet sich ein neuer Blick auf Grenzen in unserer Welt. Und es wird deutlich, welches Leid das Überqueren dieser Grenzen mit sich bringt.
Die Burg der Assassinen am Theater Aachen. Sandra Hülle hat gerade den Europäischen Filmpreis bekommen und das war wohl nicht der letzte Preis in dieser Saison. Die Kulturmeldung mit Anna Kuhn.
Ja, Sandra Hülle hat nicht nur in Europa Erfolg, auch die Kritiker in Los Angeles hat Hülle offenbar überzeugt. Der Filmkritikerverband LAFCA zeichnete sie für ihre Rollen in Anatomie eines Falls und The Zone of Interest aus. Anatomie eines Falls wurde auch zum besten nicht englischsprachigen Film gewählt. Die Kritikerauszeichnungen können als Orakelspruch für die Oscar-Verleihung gesehen werden. Oft sind die Gewinner auch unter den Kandidaten für die Oscars. Letztes Jahr stimmte der Kritikerverband zum Beispiel für Tar und Everything Everywhere All at Once als beste Filme. Und Everything Everywhere All at Once gewann ja später auch den Oscar als bester Film. Und bei den Nominierungen für die Golden Globes, die heute erschienen sind und die ja auch als Wegweiser für die Oscars gelten, ist der Name Hüller auch direkt wieder dabei. Hier ist Sandra Hüller als beste Darstellerin in einem Drama nominiert. Und auch Anatomie eines Falls ist wieder als Kandidat für den besten nicht-englischsprachigen Film im Rennen. Ansonsten gehören bei den Golden Globes die beiden großen Filme des Sommers zu den Favoriten. Keine große Überraschung, Barbie und Oppenheimer natürlich. Greta Gerwigs Barbie ist 9-mal nominiert, Christopher Nolans Oppenheimer 8-mal. Die Golden Globes werden am 7. Januar vergeben. Wer die neue Leitung der Berlinale wird, das wissen wir leider auch erst morgen Mittag, wenn die Nachfolge des Duos Carlos Chatrier und Maya Trissenbeek bekannt gegeben wird. Klar ist ja bisher nur, dass es nur eine Person sein wird. Heute wurde aber schon einmal bekannt, wer Präsidentin der Jury bei der 74. Berlinale im kommenden Frühjahr wird. Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o, kenianische Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin und Autorin. Nyong'o ist vor allem durch ihre Rollen aus 12 Years a Slave und den Black Panther-Filmen bekannt. Und wir werfen am Ende noch schnell einen Blick nach ganz unten auf den Sockel des Diskuswerfers. Gerade hatten sich Deutschland und Italien darauf geeinigt, dass die bekannte Marmorskulptur im Nationalmuseum von Rom bleiben darf. Der Sockel ist aber noch in München. Das ärgert Eike Schmidt, noch Direktor der Uffizien in Florenz. Schmidt fordert, dass der Sockel sofort ebenfalls an Italien zurückgegeben werden soll. Erst kürzlich hat Schmidt die italienische Staatsbürgerschaft angenommen. Ihm wurde nachgesagt, dass er nach seiner Zeit bei den Uffizien eine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in Florenz im Auge habe.
Die Kulturmeldung mit Anna Kuhn, vielen Dank. Das Ringen um den Bundeshaushalt und die EU-Außenministertreffen sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler.